hatte in der letzten Woche eine Predigtreihe angefangen zu der alttestamentlichen Geschichte aus 2. Könige 5. Und jetzt wollen wir mal hören, wie die Geschichte weitergeht. Ich lese aber noch einmal diese ersten drei Verse, dass wir den Zusammenhang haben vor 2. Könige 5, 1 bis 10. 1 bis 9 lese ich nur. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann, vor seinem Herrn und wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen weggeführt. Die war nun im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach: Dann zieh hin. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Da zog er hin und nahm 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider mit. Und er brachte den Brief dem König von Israel, der lautete so: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und rief: Bin ich denn Gott, dass ich töten oder lebendig machen könnte? Dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt ihr, seht ihr, wie er Streit mit mir sucht? Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Als erstes in dieser Geschichte, wie sie nun weitergeht, nachdem diese Magd gesprochen hat: Ach, dass mein Herr doch wäre in Samaria bei den Propheten. Das Erste, was überrascht, ist Naamans Reaktion. Er macht sich tatsächlich auf und setzt diesen Hinweis der Magd in die Tat um, will nach Israel reisen. Nun ist es aber natürlich heikel, dahin zu reisen, nicht? Denn wir hatten erfahren, dass die Aramäer Streifzüge gemacht hatten, Kriegszüge ins Land Israel und geraubt hatten, unter anderem auch Menschen. Da ist es ja nun heikel, gerade da Hilfe zu suchen, wo man als Räuber bekannt ist, wo man hin und wieder Verwüstung angerichtet hat. War das denn eigentlich vorstellbar, dass man als ein Feind des Volkes Gottes da nun hinzieht und die Gnade, die Güte und Hilfe des das Heil des lebendigen Gottes sucht, dem dieses Volk gehört? Ich denke eher nicht. Und deswegen ist die Reise des Naaman sehr erstaunlich. Ich denke, dass letzten Endes Gottes Geist, nur Gottes Geist, in ihm das bewirkt haben kann, dass er sich gegen alle inneren Widerstände und Zweifel und Überlegungen aufmacht und sagt: Ich ziehe dahin. Und das macht mir Hoffnung im Blick auf viele Menschen in unseren Tagen. Denn viele, das wissen wir, haben Beklemmungen, in die Gemeinde zu kommen, um gesegnet zu werden. Sie hören hier und da mal den Hinweis, nicht, der Heilsbotschaft. Vielleicht sind sie in Not, in großer Bedrängnis, dann hören sie das. Vielleicht sind sie keine knallharten Feinde der Gemeinde Jesu, aber doch ablehnen. Sie haben vielleicht gespottet schon. Sie haben das alles als etwas angesehen, was doch für sie nicht in Frage kommt, nicht? Für mich als einen aufgeklärten Menschen, ich regel meine Dinge selber, ist das alles nichts. Das ist was für ein paar alte Frauen. So wird ja geredet. Und dann ist es in der Not schwer, dorthin zu gehen, selbst dann, wenn man eingeladen wird. Nicht? Selbst dann, wenn man herzlich eingeladen wird, ist es schwer. Und deswegen kann Naaman hier durchaus als ein Sinnbild verstanden werden für die Welt, die von Gott entfremdet ist, entfernt ist von Gott, die mit Gott im Streit liegt, aber vielleicht dann und wann ahnt, dass nur bei Gott wirklich Leben zu finden ist. Wir hatten ja gesehen, dieser Aussatz Naamans ist ja auch ein Sinnbild, nicht, für die Krankheit, von der alle Menschen befallen sind, nämlich Sünde und Tod, steckt ja schon in uns. Und das ist beim Aussatz. Irgendwo sieht man es. Da wird so eine Stelle deutlich. Und da ahnt er, ich habe es ja letzte Woche entfaltet, wie er vielleicht am Spiegel steht und sagt, oh, was ist das? Und dann verdrängt man es erstmal oder versteckt man es, ne, Schal drüber oder so. Aber es wird immer deutlicher. Und das ist im Leben der Menschen auch so. Dass wir Sünder sind, wird immer deutlicher. Und irgendwann kann man das nicht mehr leugnen. Und dann werden andere Dinge offenbar, die uns klar machen, wir werden sterben. Das sind so die Vorboten, die Anzeichen, die kommen, die stellt Gott ins Leben. Die stellt Gott ins Leben rein. Menschen leiden nicht ohne Grund. Dass sie wach werden, dass sie fragen, wo ist eigentlich Zukunft und Hoffnung? Und das war bei Naaman nun mit diesem Aussatz so. Nicht? Und da muss er inne werden, ich habe keine Chance. Aber jetzt kommt diese Heilsbotschaft, da muss er nur nach Israel. Wie furchtbar. Ausgerechnet dort, nicht? Und das geht vielen Menschen so. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, dass Jesus für uns gestorben ist, uns mit Gott zu versöhnen, als wir noch Feinde waren, schreibt Paulus. Als wir noch Feinde waren. Ist da Naaman nicht ein vortreffliches Sinnbild? Er ist ja ein Feind des Volkes Gottes, nicht? Und das sind wir doch alle im Grunde unseres Herzens. Wir mögen das beschönigen wollen, aber aus Gottes Sicht ist es so. Wir sind Feinde Gottes. Wir wissen immer alles besser. So ist der Mensch. Er ist immer in Opposition gegen Gott, selbst wenn wir schon Christen sind. Selbst wenn wir schon Christen sind, findet sich das immer noch in unseren Herzen tief drin. Wenn Gott sagt, du sollst nicht Rache suchen, du sollst deine Feinde segnen, dann sagen wir, nee, das tue ich nicht. Das geht nicht. Das geht ja gar nicht, sagen wir dann. Nicht? Das geht nicht. Das kann man auch nicht erwarten, sagen wir dann. Und wenn ganz schlimme Dinge geschehen, sagt man ja, das kann man nicht erwarten von einem Menschen, dass er dann das vergeben soll. Nicht? So sagen wir. Oder aber, wenn wir schon etwas fortgeschritten sind im christlichen Leben, dann sagen wir vielleicht, ja, also im Prinzip ist das eine gute Sache, aber hier in diesem speziellen Fall geht's nicht. Und da gibt's auch Gründe, warum wir das da nicht machen. Sind wir so gestrickt? Oder dass wir hadern mit unserem Leben manchmal? Mit unseren Lebensumständen, mit dem, was so ist in unserem Leben, hadern wir? Heißt das nicht im Grunde, dass wir sagen, Gott, du hast das hier für mich falsch eingerichtet? Heißt das doch, wenn wir mit Gott hadern, unzufrieden sind, aufbegehren? Unser Unglaube und Ungehorsam erweisen uns doch als Feinde Gottes. Und das zeigt uns aber doch deutlich, dass diese Feindschaft immer wieder und auch am Anfang ganz grundsätzlich, wenn ein Mensch wirklich zum Glauben kommt, diese Feindschaft eigentlich von Gott her durchbrochen wird, nicht von uns. Wir tun uns da so schwer, das abzulegen, sondern Gott zieht uns zu sich aus lauter Güte. Er holt uns aus unserer Opposition und Rebellion und bringt uns zum Frieden. Gott tut es, wie Paulus sagt. Gott hat uns mit sich versöhnt durch Jesus, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch gar nicht daran dachten, als wir noch gar nicht begriffen haben, was das eigentlich heißt. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Sagt Paulus in Römer 2. Und viele Menschen fragen nicht nach Gott, sie verachten ihn. Aber dann kommen sie in irgendeine Not und werden gewahr, dass sie ja verloren sind und keine Hoffnung haben. Und wissen dann aber ganz genau, ich war ja immer dagegen. Bin es ja vielleicht noch auf der falschen Seite und jetzt soll ich da Hilfe suchen, geht gar nicht. Aber Naaman tat das und ist deswegen ein Sinnbild für mich, für alle Fremden und Gottesfeinde, für die Gott aber schon längst eine Erlösung vorbereitet hat, auch für die Lästerer, wo man eine Botschaft des Glaubens sagt und dann abblitzt. Ne? Am Freitag ist Lichtmess, an diesem Fest geht es um das Wort des alten Simeon im Tempel, wo die Eltern Jesus hinbringen und dann erkennt er ja in diesem Kind den Heiland der Welt. Und er sagt über Jesus, ein Licht zu erleuchten die Heiden. Was heißt das denn? Es heißt doch, dass durch Jesus Menschen erleuchtet werden, die Heiden sind, in Opposition noch, in Unkenntnis, in Unwissenheit und, und. Und Naaman ist hier ein Sinnbild. Und das ist für mich tröstlich und ermutigend. Wir sind von solchen Menschen umgeben und wir sollen einfach sein wie diese Magd, die Naaman einen schlichten Hinweis gab. Das wäre doch gut, das wäre doch unsere Berufung, einfach diesen Hinweis zu geben. Wir können aber diese Berufung nur leben, wenn wir wissen, dass es Gott ist, der die Menschen zu sich zieht. Wir sind das nicht. Das ist nicht unser Argument, was wir bringen oder so, nicht? Sondern Gott selber. Wir dürfen nicht nach dem urteilen, was wir jetzt sehen und auch nicht nach dem, was wir vermögen. Durch Gottes Geist bewegt werden sich Menschen aufmachen wie Naaman. Und jetzt geschehen aber in dieser Geschichte hier zwei sehr merkwürdige Dinge. Erstens, wir lesen, dass Naaman Säcke voller Gold und Silber mitnimmt. Was will der denn damit? Ich frage es mal so in die Gemeinde rein. Er, mit Sicherheit, er denkt, er muss für die Heilung bezahlen. Wer weiß, was das kosten wird. Also Aussatz ist sehr schlimm. Wenn er nur den Fuß gebrochen hätte, wäre vielleicht ein Sack Gold genug gewesen oder so. Ja, es könnte sein.
Das ist auch eine Wertschätzung des Königs. Das Leben ist viel wert.
Sich Wohlwollen erkaufen? Will er vielleicht auch den Schaden seiner Raubzüge wieder gut machen? So ein bisschen Bestechungsgeld, ne? Weil er weiß, ich habe hier eine Menge Schaden gemacht. Also das könnten zwei Dinge sein. Seine Heilung irgendwie zu erkaufen oder auch wieder gut zu machen, irgendwie zu bestechen, sich einzukratzen, sich lieb zu machen. Aber das geht ja gar nicht. Ist ja unmöglich. Seht ihr, die Bibel ist doch wie ein Bilderbuch. Denkt doch mal darüber nach, was das heißt, was der hier versucht. Wir müssten, wenn wir darüber nachdenken, zu dem Schluss kommen, was der da vorhat, geht gar nicht. Also erstens ist es zwar bei den Heiden so gewesen, dass sie in den Tempel ihre Geschenke brachten, um die Götter zu bestechen, ihnen Gutes zu tun. Aber es ist sehr klar aus der Bibel, dass Gott so nicht ist. Und dass Gott auch auf eine solche Ebene nicht geht. Nicht? Dass wir mit unseren Bestechungsgeschenken ihn bewegen, zu tun, was wir gerne hätten. Aber ich will mal auf das andere noch eingehen, dass er vielleicht sagt, ja, ich bin ja ein Feind, ich habe ja hier auch Schaden angerichtet, ich will jetzt hier mit Silber und Gold aufmarschieren und da vielleicht ein bisschen Reparationszahlungen machen oder so. Ist doch unmöglich. Der ist da eingefallen, Raubzüge gemacht, da sind Familien auseinandergerissen geworden, das, ne, dieses Mädchen hat er gestohlen von seinen Verwandten, ne, Leben zerstört, da sind vielleicht Menschen umgebracht worden. Ne. Wie will er das denn wieder gut machen, mit Silber oder was? Lachhaft. Aber wisst ihr, so lachhaft sind die Menschen. So lachhaft ist der Mensch in seinen Versuchen. Es ist mit unseren Sünden ganz genauso. Wir können sie nicht wieder gut machen. Wir können auch die Rettung von unseren Unreinheiten und Gefangenheiten in Sünden und der Ausgeliefertheit dem Tod können wir nicht erkaufen. Aber so denken wir. Irgendwie denken wir doch so. Es geht ganz tief in uns allen verwurzelt. Irgendeine eigene Qualität. Irgendetwas wollen wir mitbringen, nicht? Das ganz Einfache ist, also der Pfarrer kommt irgendwo hin, er soll für die Familie beten, einen Segen sprechen und dann geben die eine Spende ab. Ich meine, ich freue mich immer über eine Spende für die Gemeindearbeit, klar, selbstverständlich, aber warum ausgerechnet im Zusammenhang damit? Man kann jederzeit spenden, 366 Tage hat dieses Jahr, einen Tag mehr zum Spenden in diesem Jahr, Halleluja, aber doch nicht, um einen Segen zu bezahlen oder eine Gegenleistung dazu bringen. Das ist es doch nicht. Aber es steckt in uns drin. Die Magd hatte nicht gesagt, dass man da bei dem Propheten, bei dem Mann Gottes, sich ein Wunder kaufen kann oder irgendeine Bestechung mitbringen muss. Das hatte sie nicht gesagt. Das hat er sich selber ausgedacht. Versteht ihr? Das war in seinem eigenen Kopf und Herzen. Und hier wird uns eine wichtige geistliche Wahrheit gezeigt. Der Mensch will sich irgendwie an seiner Rettung beteiligen. Er will nicht sagen, ich komme als Bittsteller und werde gerecht und werde heil aus Gnaden, sondern er will erst immer im Zusammenwirken. Und wisst ihr, die Kirche ist voll von solchen Lehren. Die ganze katholische Tradition ist voll von der Lehre, dass man da zusammenwirkt. Die Reformation hat diesen Knoten durchgeschlagen und gesagt, wir wirken gar nicht zusammen, sondern wir sind wie tot, wie Tote und werden von Gott lebendig gemacht zum einem neuen Leben allein aus Gnade. Aber so wie Naaman kommt, ihr müsst euch das mal vorstellen, der kommt mit 10 Säcken Silber und 60.000 Dukaten Gold. 6.000. Da frage ich euch mal, wo hat er das denn her? Kommt er da vielleicht mit dem Gold, was er vorher im Lande Israel geklaut hat, um es ihnen dann zu bringen und zu sagen, hier, ich bringe was mit? Wie lächerlich ist das denn? Aber so ist der Mensch. Da kommen wir zu Gott. Wir haben vielleicht unser Leben lang die Gaben, die er uns geschenkt hat, in einen ganz fremden Dienst gestellt. Wir haben getan, als gehörte uns das alles. Eigentlich haben wir es ihm geraubt, auch seine Ehre. Dann kommen wir irgendwann an irgendeinem Punkt unseres Lebens mal zur Besinnung und meinen dann, wir könnten Gott etwas anbieten von den Dingen, die wir vorher alle ihm gestohlen haben. Das ist doch lächerlich. Im Grunde muss man sagen, was Naaman mitbringt, zeugt gegen ihn. Und so ist mit jedem Menschen, der zu Gott kommt und da irgendwas mitbringen will, es zeugt gegen uns. Und das kommt manchmal in ganz frommem Gewande. Da sagt man zum Beispiel, wenn Gott mich hier jetzt segnet, wenn das, dann will ich in der Gemeinde mitarbeiten. Ist das dann so eine Gegenleistung? Oder wie? Und dann sagen wir, da will ich mitarbeiten. Was soll das denn werden? Wollen wir Gott dann etwa mit unseren natürlichen Fähigkeiten dienen? Mit unseren natürlichen Fähigkeiten, mit denen wir ihn an so und so vielen Stellen schon aus unserem Leben ausgesperrt haben? Wir haben irgendeine Gabe von Gott bekommen, eine hervorragende Gabe vielleicht. Man ist vielleicht künstlerisch begabt oder musikalisch und man hat das 100.000 Mal für die eigene Ehre verwendet, um etwas vor den Leuten zu gelten. Und das wollen wir jetzt Gott geben? Das ist lachhaft. So wird das nichts, liebe Freunde. Wenn wir Gott dienen wollen, dann nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das heißt, wir müssen zu ihm kommen und sagen, ich habe nichts zu bringen. Nichts. Und selbst auch meine natürlichen Fähigkeiten müssen geheiligt werden durch das Blut Christi und durch den Heiligen Geist, sonst werden sie nicht der Ehre Gottes dienen, sondern dem eigenen. Das ist eine harte Botschaft, dass wir nichts in die Waagschale werfen können. Wir werden aber in der Geschichte noch sehen, wie dieses verfluchte Geld, was der da mitbringt, noch anrichten wird. Aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, sondern das wird spannend bleiben. Ein zweiter merkwürdiger Aspekt, der hier geschieht. Der König von Aram schreibt einen Brief an den König von Israel. Ne? Haben wir gehört, ja? Was sollte denn eigentlich dieses Diplomatenspiel? Und an diesem Brief, so kurz diese Nachricht ist, es ist nur eine kurze Nachricht, habt ihr so noch so im Kopf? Was hat er ihm da geschrieben? Wenn dieser Brief zu dir kommt, wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Ja, liebe Leute, der König von Israel zeigt, was im Menschen ist. In diesem kurzen Satz ist schon gleich alles falsch. Erstens, der König von Israel war die ganz falsche Adresse. Das Mädchen hat er gar nicht gesagt, wende dich an den König von Israel, sondern das Mädchen hatte gesagt, er ist ein Mann Gottes und der Prophet wird ihm helfen können. Was wollte der denn jetzt beim König von Israel? Was wollte der da? Der konnte doch gar nichts tun für den armen Naaman. Das Zweite, was falsch ist, Initiator der Reise war gar nicht der König von Aram. Ich habe meinen Diener zu dir gesandt. Was ist das denn für ein Quatsch? Das ist doch gelogen. Eine kleine, unbedeutende Magd, die den lebendigen Gott kannte, hatte den Anstoß gegeben, nicht der König von Israel. Und drittens, der Brief war völlig nutzlos, weil nämlich der Absender, der König von Aram, überhaupt gar nicht in der Position war, irgendeine Empfehlung abzugeben. Aber so denkt er ja, ne? Der König von Aram und ich weiß nicht, er hat Dienstsiegel drauf, Gold noch mitgeben. Ich will diese falschen Punkte mal kurz beleuchten noch, weil das uns als Gemeinde angeht. Wisst ihr, diese Magd hat den Weg zum Heil gewiesen, mit einem schlichten Wort, eine unbedeutende junge Frau. Aber wo der Weg zum Heil Gottes gewiesen wird, da mischen sich oft Leute wohlwollend ein, die überhaupt keine geistliche Erkenntnis haben. Wenn du auf dem Weg bist, das Heil Gottes zu finden, da findest du in deiner Umwelt schnell Leute, die dich da scheinbar bestätigen, und sie mischen ihren eigenen Dreck damit rein. Der ist ja wohlwollend, der König, ne? Aber er hat keine geistliche Erkenntnis. Er verdunkelt den Weg zum Heil. Er bringt alles durcheinander mit seinem blöden Brief. Er bringt alles durcheinander auf allen Ebenen. Am Ende käme es vielleicht sogar noch zum Krieg, ne? Der König von Israel zerreißt seine Kleider und sagt, ihr sucht Streit mit mir. Ja? Und das Volk Israel, also ich nehme es mal sinnbildlich für die Gemeinde, wir sind Gottes Volk. Das Volk Israel in dieser Zeit liegt geistlich so am Boden. Sie haben selber den lebendigen Gott verlassen, haben ihren Götzen gedient. In dem Thronsaal in Israel ist nicht einer, der sagen könnte, Heilung bringt hier der Prophet. Die waren selber geistlich kraftlos und unwissend. So können wir aus dieser Sache etwas lernen. Wir müssen Acht geben auf Menschen, die das Evangelium gerne aufnehmen wollen, aber die noch unerfahren sind, die noch Teil dieser Welt sind, die in den Bahnen der Welt denken, die an allen möglichen Stellen auch noch Rat suchen. Und dann vermischt sich alles zu einer ganz falschen Botschaft. Nicht? Das ist das Ergebnis. Und die einzig sinnvolle Frage wäre ja gewesen, wo findet mein Knecht den Mann Gottes, der ihn vom Aussatz heilen kann? Das hätte er in den Brief schreiben können, nicht? Wo ist die Stelle? Aber das fragt er nicht. Und eine geistlich schwache Gemeinde ist gefährdet, wenn Hilfesuchende kommen mit ganz falschen Ansätzen und Vorstellungen, einen Weg zu weisen, der nicht helfen wird. Zweitens, die scheinbare Unterstützung des Königs ist eigentlich Boykott. Eigentlich ist das ein Boykott. Durch die falsche Idee, Naaman zum König Israels zu weisen, das ist für mich ein Sinnbild für das Agieren des Satans. Nicht? Der ist ein Durcheinanderbringer. Unter dem Anschein des Guten raubt er die Botschaft vom Heil. Das passiert doch hier. Ich unterstütze dich. Aber es wird weggetauscht. Das Entscheidende wird ausgetauscht. Und das ist zwar teuflisch, geht aber ganz menschlich zu. Denn in der Welt gilt natürlich nicht das Wort einer kleinen Magd, sondern in der Welt gilt der Brief eines Königs. So ist das. Nicht? Da hat bei Gott aber die Sache einen anderen Anschein. Da ist es genau umgekehrt. Nicht? In Gottes Welt ist es anders. Da hat das Zeugnis des Glaubens Gewicht. Und zwar auch, wenn ein ganz ruhmloser Mund das ausspricht. Paulus hat zum Beispiel an die Korinther geschrieben, dass Gott zunichte macht, was in der Welt etwas gilt. Und dass er dagegen das Schwache erwählt hat, was nichts gilt in der Welt. Und seht ihr, in der Geschichte der Kirche ist diese einfache Botschaft des Evangeliums, die uns zu Jesus weist, oft durch kluge und angesehene und gelehrte und machtvolle Menschen vertauscht worden in ein falsches Evangelium. Da macht man sich das Wort Gottes vermeintlich zu eigen und verkündigt dann aber was ganz anderes. Und spielt sich auch noch als Initiator auf, nicht? Obwohl ja Gott sein Werk durch die ganz einfache Evangeliumsbotschaft durch die Apostel begonnen hat, fangen auf einmal Menschen an, sich selber aufzuspielen, als seien sie die Initiatoren des Ganzen. Nicht? Da gibt es einen heiligen Stuhl und der weiß ganz genau, was von Gott her zu sagen ist. Drittens, das menschliche Taktieren und die Empfehlung des Königs konnte Naaman nicht helfen. Es war irdisch, es war nicht geistlich und hat sogar den Erfolg der Reise gefährdet. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass euch keiner einfange durch Philosophie, durch leeren Trug, auf die Lehre von Menschen gegründet, auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Es wird die ewige Auseinandersetzung bleiben vom ersten Jahrhundert an bis zur Wiederkunft Christi in der Kirche, dass wir Acht geben müssen, worauf wir hören. Auf das, was etwas gilt in der Welt, was klug daherkommt, machtvoll, den Anschein hat, oder das schlichte Wort des Evangeliums, was ein einfaches Mädchen verstehen kann und jemandem sagen, da findest du Heil. ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus. Zuletzt möchte ich aber auf eine erfreuliche Sache hinweisen und damit die Predigt schließen. Gott hat Naaman nicht in die Irre gehen lassen. Also er ließ ihn schon gehen dann zum König, ne? Und das ist ja auch ein Lehrstück am Ende dann, für ihn selber wird es das und für uns. Aber wer Gott von Herzen sucht, von dem wird Gott sich finden lassen. Durch noch so viele Irrungen und Verwirrungen. Denn das hatte ich am Anfang gesagt, dass Naaman sich aufmacht, ist ein starkes Stück. Er will wirklich heil werden. Er will das Heil suchen, da wo es das gibt, im Volk Gottes, bei dem lebendigen Gott. Und er wird zum Ziel geleitet. Das ist eine hoffnungsvolle Wendung nach so vielen menschlichen Verirrungen. Eine hoffnungsvolle Wendung, die uns auch ermutigen kann zu sagen, wir tun einfach unseren schlichten Dienst. Und wenn da auch so und so viele Sachen sich ereignen, die bedauerlich sind und es da manchmal zwischendurch sogar auf einmal zu Streit kommen könnte und sonst was passiert, am Ende nimmt ja Elisa die Initiative in die Hand und sagt, schick ihn doch zu mir. So wird Gott immer handeln, in unserer Mitte, an uns selbst und auch an anderen, die Gottes Heil suchen. Amen. Und nun schließen wir das Thema mit einem Gebet, ein gesungenes Gebet, Nummer 72. O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht.